Das ist der Podcast «Auf dem Weg als Anwältin». Bei mir ist mein neuer Stammgast, der Benny Gamberg.
Hallo.
Super, dass du nochmal da den Weg zu mir gefunden hast.
Ja, ist ein schöner Ort.
Heute haben wir einen Zeitüberblick von deinem Anwaltspatent bis heute. Schnell zum Revue passieren. Du hast das Patent 1974 gemacht.
Ja.
Und du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, du hast das 5 oder 6 Mal verloren, das Patent.
Jawohl, ich habe ja, immer wieder Disziplinarstrafen bzw. Massnahmen. Insgesamt vielleicht 1,5 Jahre.
Und im Rückblick, hast du die Entzüge verstanden? Oder musst du sagen, dass da bin ich einfach abgestraft worden für meinen Einsatz, für die Beschuldigung?
Also ich habe keinen einzigen Entzug verstanden,
ja,
und für angemessen und richtig angeschaut. Das sind für mich alles politisch motivierte Entzüge. Also einmal, also der grösste Entzug in Bern, wo der Nachfolger auf Zürich hatte, hat unseren Vorwurf betroffen, die Haftbedingungen von 2 Mitgliedern von der Roten Armee-Fraktion in Bern sagen Folter. Es ist heute noch für mich klar, dass das war. Mhm. Und es hat dann einfach geheißen, Anwalt darf nicht von Folter reden. Also, das dürfen wir nicht, das hat das Bundesgericht abgesegnet. Das ist unangemessen, oder? Und das hat mir nachher auch in einem nächsten Verfahren, der Staatsanwalt Trinkler damals, der schon lange nicht mehr da ist auf dieser Welt, hat mir gesagt, ja, aber Sie wissen doch, Sie haben da in einer Rede, haben Sie vor dem Gefängnis Regensdorf damals, haben Sie von Folter, Isolationsvollzug, Sie wissen doch, dass Sie das nicht dürfen sagen. Dann hat er angeschaut und gesagt, ja, ich wüsste schon, aber solange ich dieser Überzeugung bin, denke ich das sagen, worauf er mich mit einem netten Lächeln geantwortet hat, ich habe befürchtet, dass Sie das sagen. Also ich meine, wenn man nicht von Isolationsfolter reden darf, wenn man der Überzeugung ist, dass es so ist und man auch gute Gründe hat, um das zu behaupten, dann ist eine Sanktionierung von dem für mich eine politische Sanktionierung. Also einmal bin ich zum Gericht rausgelaufen, weil ich dem Richter gesagt habe, also das Verfahren ist derart unfair, dass ich da nicht weiter verloren habe. Also ich meine, gut, das kann man sagen, das sollte man nicht machen. Aber es sind alles harmlose Sachen gewesen. Also ich habe kein Geld unterschlagen oder ich weiß nicht was gemacht.
Reden wir jetzt da von welchen Jahren?
75 bis 82 ist das gewesen. Und damals hat man müssen in den verschiedenen Kantonen, wenn man prozessieren ist, den Nachweis bringen, dass man das Patent hat im Stammkanton. Dann haben wir müssen der Frau Guyer anrufen von der Aufsichtskommission, aber sie hat darauf beharrt, dass wir ihr Fräulein Guyer sagt. Und dann hat sie mir mal gesagt, aber Herr Rambert, Sie haben jetzt schon lange keine Disziplinarstrafe mehr. Sind Sie jetzt eigentlich braver geworden oder schlauer? Es ist eben auch die leicht familiäre Situation, die dann das Ganze auch wieder ein bisschen abgeschwächt hat.
Ja. Oder?
Und im Übrigen, wo wir da die Berufseinstellungen hatten, haben die Gerichte an uns angerufen und gesagt, sie haben ja bis dann und dann eine Einstellung im Beruf, ist es recht, wenn wir den Prozess nachher machen. Also eigentlich sind die Berufseinstellungen relativ harmlos gewesen für uns.
Und die letzte hast du im 82 gehabt?
Ich glaube, ja.
Ja.
Ich glaube.
Und 82 bis 22, das sind 44, nein, das sind 42 Jahre.
Haben wir wohl verhalten.
Oder hat sich die Justiz geändert?
Ich bin vielleicht schlauer geworden.
Und hat sich die Justiz geändert?
Ja, natürlich hat sich die Justiz auch geändert, das ist klar. Also, sie vertragen heute viel mehr. Also, es ist die ganze, natürlich hat sich die Justiz diesbezüglich auch geändert. Mhm. Klar.
Und sonst?
Wie meinst du sonst?
Wie hat sich das Strafverfahren geändert in diesen 50 Jahren?
Ja, man hat ein bisschen mehr Recht, Teilnahmerecht und so weiter. Aber letztendlich, glaube ich, hat sich nicht viel verändert. Also, dass man beispielsweise kann bei der Haftübernahme dabei sein, also der Anwalt der ersten Stunde, mhm, oder die Anwältin der ersten Stunde, das finde ich das Beste. Das finde ich die beste, wirklich von Strafverteidigung her, die beste Neuerung, die stattgefunden hat vor 30 Jahren oder 20, weiß es jetzt gar nicht, oder? Das ist klar, weil dort kann man versuchen, schon mal in Einfluss zu nehmen. Dort kommt man nicht postfest um an, wo alle Geständnisse schon abgelegt sind, oder? Unter dem Druck von der Haft oder was auch immer, oder? Das finde ich wirklich die Neuerung, die ist ganz zentral für unseren Job. Und die andere, beispielsweise, dass man einen Haftrichter eingeführt hat, das hat eher verschlechtert wie verbessert, finde ich. Weil Staatsanwälte müssen nicht mehr gross begründen, warum sie jemanden behalten wollen, sondern sie schreiben irgendwie einen Ständersatz rein. Und das Gericht schreibt das ab und schützt sie. Also die Verantwortung wird einfach im Gericht übergeben vom Staatsanwalt. Und das Gericht übergibt das wiederum dem Staatsanwalt und sagt, ja, das machen wir, wie sie das wollen. Also ich finde, das zeigt auch die Statistik, dass das da gar nichts gebracht hat. Teilnahmerechte sind natürlich, solange man sich ausüben kann, helfen auch, oder? Und der Ausbau der Grundrechte und mehr Bewusstsein über Grundrechte helfen uns auch. Aber ich glaube, im Ganzen sind wir nicht viel weiter wie vor 50 Jahren.
Überblickst du auch, wie es beispielsweise vor dem Zweiten Weltkrieg war?
Nein, leider nicht. Aber ich glaube, es ist noch schlechter. Das glaube ich schon. Ja, aber das muss ich sagen, das weiß ich eigentlich nicht.
Das wäre mal interessant, der Prognose.
Aber der inquisitorische Charakter ist natürlich ausgeprägt. Ja. Man kann ja heute nicht unbedingt vom inquisitorischen Charakter reden. Vielleicht tendenziell, aber dort war er klar eindeutig. Das glaube ich schon. Mhm. Aber das wäre interessant, heute mal jemanden das machen darüber.
Ja. Wie siehst du die Arbeit der Strafverteidigerinnen und der Strafverteidiger?
Ja, viel bewusster wie früher, oder? Also es gibt viel, viel mehr Strafverteidigerinnen, das sowieso, aber auch Strafverteidiger, die ich mehrheitlich als sehr engagiert wahrnehme. Etwa die haben das Gefühl, sie sind eigentlich zu wenig staatskritisch, aber das ist dann meine Steckenpferd oder meine Position, oder? Aber etwa die fehlt mir ein bisschen das Gesellschaftskritische. Aber grundsätzlich sehr engagiert, ja.
Jetzt, du bist 14 Jahre lang überwacht worden, ohne Tatverdacht. Ist dir das bewusst gewesen, dass du überwacht worden bist?
Also es hat schon einen Tatverdacht gegeben. Der Tatverdacht ist 2026, glaube ich, DGB. Also Verdacht auf Sprengstoffherstellung, Sprengstofftransport und Export und so, oder? Das ist der offizielle Tatverdacht gewesen. Das ist damals.
Aber da hat es Anhaltspunkte gegeben, wo der Tatverdacht.
Nein, es hat keine Anhaltspunkte gegeben, keine. Aber das hat man mehrmals gemacht bei Leuten, wo man als politisch linksextremistisch eingestuft hat und des Terrors bzw. des Terrorismus verdächtigt hat. Weil ja das keine Straftatbestände sind, sowohl die politische Gesinnung, also zumindest nicht formelle Straftatbestände und auch nicht auch die dass man als Anwalt Terroristen verteidigt, ja auch nicht, hat man das beizogen und möglich und dann eine Voruntersuchung, also es hat damals anders geheißen, einfach Strafverfahren eröffnet, um können eine Überwachungsmaßnahme anzuordnen, die haben müssen vom Präsidenten der Anklagekammer vom Bundesgericht bewilligt werden.
Das war nicht vom Nachrichtendienst Überwachung, sondern das war im Rahmen von einer Strafuntersuchung.
Genau.
Das ist ja der Wahnsinn.
Und dort muss man auch wissen, die Bundesanwaltschaft, Nachrichtendienst, Bundespolizei, das war alles eine Behörde eigentlich. Mhm. Alles unter dem gleichen Dach. Ich habe mal vor ein paar Jahren meine Akten verlangt bei der Bundesanwaltschaft und gesagt, die haben ja ein Verfahren geführt, vor 1978.
Aber haben sie denn das noch?
Die haben gesagt, sie finden nichts, das haben sie gar nicht. Und aus dem Verfahren vom Bundesstrafgericht im Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen, wo ich meine Fische und Akten wollte, haben sie gesagt, das sei alles, haben sie zugegeben, sie haben einfach gesagt, dass sie die Akten zum Teil nicht, weil das sei alles vermischt gewesen. Das ist Nachrichtendienst, Bundespolizei, Bundesanwaltschaft. Aber die Bundesanwaltschaft hat die Herrschaft über das Verfahren, zusammen mit dem Nachrichtendienst. Und das Bundesgericht hat die Massnahmen zweimal im Jahr abgesegnet. Natürlich alles heimlich, 14 Jahre lang.
Und jetzt ist ja ein bisschen eine abrupte Frage von mir. Aber ich möchte eigentlich daraus, meinst du, das passiert heute wieder? Oder noch?
Ja, heute haben sie natürlich mehr gesetzliche Instrumente. Also zum Beispiel das Gefährdergesetz, oder? Das müssen wir in dem Zusammenhang wieder anschauen. Das Gefährdergesetz sagt, wenn eine Person, wenn er gestützt auf ihre extremistische, sei es religiöse oder politische Haltung, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, man könnte annehmen, dass gestützt auf das sie irgendwie Straftaten plant, dass man dann Überwachungsmassnahmen anordnen kann. Im Übrigen muss dann das nicht mal ein Richter machen, wobei das ändert auch nicht viel daran, sondern kann das die Polizei anordnen.
Aber meinst du, Anwälte werden heute wieder überwacht?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass das muss natürlich wahrscheinlich nicht so lumpig, wie das damals gemacht worden ist. Also, bei mir haben sie von Anfang an zugegeben, ich habe da die Eröffnungsverfügung, nicht Eröffnung, sondern die Verfügung, die sagen, ja, wir haben eigentlich nicht einen ernsthaften Verdacht, aber er verkehrt in so viele terroristische Kreise. Klammern, Strafverteidiger in Italien, in Deutschland und in Frankreich, oder? Und hat mit so viel Klienten Kontakt aus dem Umkreis, oder? Dass wir eigentlich annehmen müssen, dass er selber dazugehört. Aber wir können es ja nicht beweisen. Und sie schreiben dann auch in ihrem Schlussbericht, im 91, schreiben sie und sagen, ja, der Verdacht hat sich nie erhärtet. Das füge ich hinzu in Klammern. Aber das hätte ja der Präsident von der Anklagekammer schon nach 3 Jahren merken, oder? Dass sich der Verdacht nie erhärtet hat. Aber, schreiben sie dann im Schlussbericht, es ist trotzdem richtig gewesen, dass wir das gemacht haben, aus präventiven Gründen.
Also was für präventive Gründe?
Präventive Gründe, man hat gesehen, was ich alles für Kontakte
habe. Aha,
was
so,
ich
was ja, bin. Ja, gut, das ist ein riesen Skandal, ja.
Und dann haben sie also nicht wollen, dass man es mir bekannt gibt.
Ja, präventiv, Anwaltsgespräche ablösen, ja, natürlich, wunderbar präventiv, aber...
Also das Anwaltsgeheimnis, das haben sie polizeilich aufgehoben, das ist eigentlich ungeheuerlich.
Nein, ja, es ist ungeheuerlich.
Also, weil, wenn du Uri Bonin mir angerufen hast im Jahr 1983, da ist Thuri Bonin, Grüezi Rambe, ich hätte gerne, oder Sali Beni, je nachdem. Ich hätte gerne eine Besprechung mit dir. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, machen wir einen Termin ab und so. Ich habe dann meistens nicht so gefragt, um was es genau geht, oder nur rudimentär. Dann ist nachher der Vermerk, Thuri Bonin ist dem Amt bekannt. Vater war Extremist, Mutter geschieden und so. Dann ist alles über dich gekommen. Ist eine traurige Tasse.
Ja, okay.
Oder ist ein gewöhnlicher Krimineller, oder... Das ist politisch fällt politisch auf.
Ja. Und was macht denn das mit einem, wenn man da überwacht wird?
Mir hat es nicht viel ausgemacht. Weißt du, wir haben immer damit gerechnet, oder? Dass die, meine Post zum Beispiel, die ist immer einen Tag zu spät angekommen. Da habe ich gedacht, was machen die mit dieser Post? Die haben sie natürlich zuerst geöffnet.
Aber ja, es ist schon... Aber das muss doch etwas mit einem machen. Oder was? Nimmt man das gar nicht so wahr in der ganzen Ausprägung? Man weiß es irgendwie.
Ja. Ich muss zugeben, als ich das gesehen habe, in Bern im Bundesarchiv vor ein paar Jahren und dann wieder auf den Zug gegangen bin und über die grosse Brücke, die sich alle oben, wo die Suizidbrücke, ich weiß nicht, wie sie heisst, wo so viel Suizid stattfindet oder stattgefunden haben, habe ich für mich gedacht, Benni, was hast du alles gemacht? Das ist ja schaurig. Und dann bin ich angehalten, habe Zigaretten geraucht und gesagt, Kopf, das bin ja gar nicht ich, das ist denen ihre Sicht.
Ja, natürlich, mich. Das muss mit der Realität gar nichts zu tun.
Aber ich bin dann schon ziemlich, bis ich in Zürich, dort habe ich noch in der Metzgerei Fleisch gehabt und habe eine riesige Szene gemacht, weil es mir die falsche, was nicht so meine Art ist, weil es mir das falsche Fleisch durchgegeben hat. Also ich bin schon, was soll ich sagen, ich bin schon ein bisschen geschockt, also nicht mehr wie geschockt, das hat mich schon durcheinander, aber das hat sich dann wieder gelegt nach kürzerer Zeit. Aber es war schon ein Härtemocker gewesen, ja. Weißt du, ich habe dann noch Ein Horst haben sie eingerichtet, vis-à-vis von meinem Büro im Niederdorf. Und haben alle, die gekommen sind, gefilmt. Muss man sich irgendwie vorstellen.
Aber haben die viel zu viel Zeit?
Ja, die haben das Gefühl, das ist Terrorismus-Hysterie.
Ja, aber das sind wir heute auch wieder.
Ja, ich bin überzeugt, dass die nicht weniger schnüffeln. Weißt du, heute mit dem Computer, mit der Software. Also zum Beispiel in unserem Büro im Niederdorf. Immer haben wieder mal Akten gefehlt. Gut, wir wissen, alle Anwältinnen und Anwälte haben oftmals ein Chaos, oder? Aber es hat irgendwo ein System gehabt, dass man gesagt hat, wir haben doch das da abgelehnt. Sterne 5. Und es war nicht dort gewesen. Und es ist irgendwann an einem anderen Ort aufgefunden worden.
Ja, immerhin gefunden, ja.
Ja, gefunden. Und ich bin überzeugt, die sind in dem Büro zur Nacht ein- und ausgegangen. Mhm. Heute müssen sie es nicht mehr machen. Heute können sie in den Computer eindringen. Aber... Ja. Ich bin felsenfest überzeugt, dass das noch gemacht wird.
Jetzt hast du vorher gesagt, du bist über die Brücke gelaufen. Du hast ja immer sagen, hey, das bin nicht ich, sondern das ist das Bild von der Polizei, von mir. Wolltest du vielleicht noch etwas dazu sagen, wie viel das mit der Realität zu tun hat und wie viel das einfach selbsterfüllende Sichtweisen sind?
Was mit der Realität zu tun hat, ist natürlich, ich bin am 3. Mai auf Mailand geflogen. Das hat man damals noch dürfen, oder Gemeindemanagement dürfen. Ich bin auf Mailand geflogen und habe die und die Anwälte getroffen. Und vielleicht noch Klienten von denen. Zusammen. Und dann bin ich 3 Tage später, oder eine Woche später, bin ich auf Stuttgart geflogen, zum Croissant oder was auch immer. Oder? Natürlich hatte ich extrem viel Kontakt gehabt, phasenweise. Oder? Das hat schon gestimmt. Was man daraus abgeleitet hat, nämlich, dass ich mich irgendwie terroristische Umtriebe, dass ich da irgendwie terroristische Aktivitäten habe, das war einfach ihre Fantasie gewesen. Aber das war alles aber im Rahmen von internationalen Koordinationen von diesen Strafverteidigungen. Mhm. Wir waren organisiert gewesen.
In der Verteidigung von Meinhof und Baden, das ist ja nachweislich das Zeug reingeschmuggelt worden. Kameras, Waffen, ich glaube sogar Sprengstoff. Also die haben wahrscheinlich für die Verteidigung an sich keinen Gefallen gemacht.
Also es gibt zwei Anwälte, die verurteilt worden sind, weil sie die Waffen gebracht haben, den Gefangenen. Also Andreas Bader, Meinhof, hat schon nicht mehr gelebt. Ich meine auf Bader, Gudrun Enzlin und Raspe. Oder wer auch immer. Die sind verurteilt worden, aber die haben das immer bestritten. Und ich habe, es ist natürlich schon bald 100 Jahre her, habe ich mal alle die Akten gesehen. Und es war eigentlich unmöglich. Ich war auch mehrmals in Stammheim in meinem Leben. Es war unmöglich, Waffen reinzuschmuggeln. Bei den Kontrollen, die gemacht haben. Also.
Du, ich glaube dir das sofort.
Aber sie sind rechtskräftig verurteilt worden dafür. Ja. Das ist so.
Also heute ist ja das Theater auch wieder, dass man der Anwälte wie immer das Schlimmste zuträgt und wir uns ja fast einen Argument fängt ausziehen im POZ. Ja. Aber wenn das Zeug reinkommt, also die Fälle, die ich kenne, waren es ja immer nicht die Anwälte gewesen.
Ja, also weißt du, ich meine, also es gibt Anwälte, es hat Anwälte gegeben, wo ein oder zwei, die im Untergrund sind, der Maler, der damals und der Haag-Club. Aber das Gros von den Anwälten, der Schilly hat ja auch dazugehört, der nachher Bundesinnenminister geworden ist, der Ströbele, der Grünewald und die haben, die, und der Croissant, dem haben sie vorgeworfen, eben das Infosystem zwischen den Gefangenen aufrechterhalten, den anderen im Übrigen auch. Aber das Infosystem war, dass die zum Teil die Rechtssätze und die Plädoyers und die politischen Vorstöße, die sie gemacht haben, dass die Gefangenen einen Austausch hatten. Das hat eigentlich zu einer Verteidigung nach meinem Verständnis gehört. Aber das ist also eine Unterstützung von terroristischen Vereinigungen interpretiert worden. Mhm. Also weißt, ich glaube, praktisch keiner von diesen Strafverteidigern, damals Frau hat es gehabt, praktisch keiner von diesen Strafverteidigern hat sich nach unserem Rechtsverständnis strafbar gemacht. Aber sie sind observiert worden, einer nach dem anderen. Und die mit denen zu tun hatten, wie ich, sind dann einfach hinten um in ein Verfahren manövriert worden, wo einfach keine Hand und Fuß geht. Ich meine, der mit dem Sprengstoff ist irgendwie fast herzig, oder? Aber sie haben keinen anderen Straftatbestand gehabt nach schweizerischem Recht, was wir hätten können, ein Verfahren eröffnen. Zum Beispiel Unterstützung von terroristischen Vereinigungen oder so. Der Tatbestand hat es damals auf jeden Fall nicht gegeben. Sonst hätte es einfach den angewendet.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.